Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Vorstellung der neuen Shell-Jugendstudie für dieses Jahr. Es ist die insgesamt 19. Und dazu möchte ich sehr gerne und sehr herzlich unsere Gäste begrüßen. Bundesfamilienministerin Lisa Paus, herzlich willkommen. Der Leiter der Studie, Professor Dr. Matthias Albert von der Universität Bielefeld, herzlich willkommen. Professor Dr. Gudrun Quenzel, sie ist Co-Autorin der Studie von der Universität Vorarlberg. Ingo Leben, Wissenschaftler vom Demoskopischen Institut Verdian, und Sabine Wolfert, sie ist ebenso Wissenschaftlerin von dem eben genannten Institut. Herzlich willkommen an Sie alle. Und wir beginnen mit der Vorstellung dieser Studie und Professor Albert hat das Wort. Bitte sehr.
Ja, ganz herzlichen Dank. Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute die 19. Shell-Jugendstudie vorstellen zu dürfen, die 19. seit 1953. Lassen Sie mich kurz mit zwei Vorbemerkungen beginnen. Zunächst einmal natürlich einen ganz, ganz herzlichen Dank an das Team von Autorinnen und Autoren, das hier und auch im Saal zum Teil mit versammelt ist, für die hervorragende Arbeit. Und lassen Sie mich zunächst einmal sagen, es ist, wie Sie sehen, wie immer eine umfangreiche Studie darüber, was die Jugend denkt, ihr Freizeitverhalten, Lebenslagen, Werteinstellungen, Berufsorientierung und so weiter. Wenn ich jetzt heute hier nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt daraus ansprechen kann, ist das natürlich immer als Einladung zu verstehen, sich erstens mal die Zeit zu nehmen, die ganze Studie sich anzuschauen, aber hier natürlich auch Fragen zu anderen Bereichen zu stellen. Zweite kurze Vorbemerkung, wie eben erwähnt, die Studie erscheint seit 1953 und ist seit 2002 konsequent als eine Trendstudie angelegt. Sie erlaubt uns langfristige Aussagen, das macht den Wert dieser Studie aus. Es ist keine Nachwahlbefragung und keine Befragung zu tagesaktuellen Themen. Mehr Jugendliche als noch vor 5 Jahren blicken optimistisch in die Zukunft der Gesellschaft. Und das ist keine Realitätsverweigerung. Die Jugendlichen machen sich viele Sorgen. Sie machen sich Sorgen um die weltpolitische Lage, sie machen sich Sorgen um die wirtschaftliche Lage, sie machen sich Sorgen um den Klimawandel, Migration und Ausländerfeindlichkeit. Das macht ihnen alles große Sorgen. Und die Jugendlichen sehen Probleme und das Vertrauen in die Problemlösungen, die ihnen von der Politik bereitgestellt werden, ist nicht sonderlich hoch. Und ja, auch sind viele Jugendliche, wie auch ein großer Teil des Restes der Gesellschaft, empfänglich für Populismus. Viele rücken weiter an die politischen Ränder, die Jungs deutlich mehr nach rechts, als die Mädchen das tun. Aber wir sehen gerade hier eine langsam schleichende Verschiebung. Wir sehen eine Verfestigung von Segmenten an den politischen Rändern, inklusive dem rechten Rand. Wir sehen keinen breiten Polarisierungsruck. Und vor allem bei all diesen Entwicklungen ist ganz wichtig, das Vertrauen in staatliche Institutionen, das Vertrauen ins politische System, die Zustimmung zur Demokratie, die bleibt extrem hoch bei den Jugendlichen. Dabei sehen wir etwas, was ich als breite Politisierung bezeichnen würde. Das politische Interesse nimmt weiter zu. Und ganz wichtig auch in diesem Zusammenhang, das erste Mal überhaupt ist es bei Jungs und Mädchen gleich. Also bisher traditionell immer Jungs deutlich stärker politisch interessiert als Mädchen. Das ist das erste Mal nicht mehr so. In der Gesamtheit, wenn ich alle zusammenzähle, kommt eine politische Positionierung der Jugendlichen leicht links von der Mitte heraus und da hat sich auch nichts geändert. Jetzt kann man natürlich sagen, selbst wenn die Hälfte ganz nach rechts marschiert und die andere Hälfte ganz nach links, da ändert sich da auch nichts dran. Das steckt aber natürlich nicht dahinter. Wir sehen deutliche Verschiebungen, aber dass es sozusagen der Durchschnitt gleich bleibt, hängt damit zusammen, dass die Bewegung nach rechts oder eher rechts, primär bei den männlichen Jugendlichen, kompensiert wird dadurch, dass sich mehr weibliche Jugendliche etwas mehr nach links bewegen. 25% der männlichen Jugendlichen bezeichnen sich heute als eher rechts oder rechts. Das sind deutlich mehr als die 16% noch vor 5 Jahren, aber es sind nicht mehr als diejenigen, die das vor 10 oder 15 Jahren gesagt haben. Insofern war es sozusagen 2019 eine Ausreise. Dass der Durchschnitt eben gleich bleibt in dieser politischen Positionierung, liegt daran, dass sich nach 44% von vor 5 Jahren heute 51% der Mädchen als links oder eher links einordnen. Das Neue dabei ist aber auch, dass sie sich überhaupt einordnen. So wenig wie noch nie, nämlich nur gut 10%, sagen, sie können mit der Positionierung überhaupt nichts anfangen. Das gab es noch nie, dass so viele Jugendliche nicht sagen, ich weiß es nicht, sondern sich zwischen links und rechts überhaupt einordnen können. Und das Neue ist auch, dass nicht nur das politische Interesse, die politische Positionierung gestiegen ist, sondern auch die Anzahl der Jugendlichen, die sagen, sie würden sich aktiv über Politik informieren. Lassen Sie mich ein wichtiges Thema herauspicken, das Großthema Migration. 38% der Jugendlichen finden, dass genauso viele Zuwanderer in Deutschland aufgenommen werden sollten wie bisher. 7% sagen, es sollten mehr sein. Und 49% sagen, es sollten weniger sein. Das sind allerdings Zahlen, die sich im Vergleich zu vor 5 Jahren praktisch nicht verändert haben. Viel wichtiger ist, beim Blick auf die Sorgen und Ängste der Jugendlichen, dass 34% der Jugendlichen die Zuwanderung nach Deutschland Angst macht. Aber auch dieser Wert ist in den letzten Jahren praktisch gleich geblieben. Vor 5 Jahren waren es 33%, heute wie gesagt 34%. Deutlich gestiegen, aber auf deutlich höherem Niveau, ist die Angst vor Ausländerfeindlichkeit. Sie ist gestiegen von 52 auf 58%. Und gestiegen ist auch auf deutlich höherem Niveau als die Angst vor Migration, die Angst vor einer wachsenden Feindseligkeit zwischen den Menschen. Die ist von 56 auf 64% gestiegen. Mithin sagen Jugendliche durchaus, dass sie Migration als ein großes gesellschaftliches Problem anerkennen. Aber noch viel mehr als Migration macht den Jugendlichen Angst, was der Umgang mit dem Thema und eine damit zusammenhängende Polarisierung mit der Gesellschaft macht. Das besorgt viel mehr. Die größte Angst der Jugendlichen ist, das mag jetzt nicht überraschen, die Angst vor einem Krieg in Europa. Die Jugendlichen können die Weltpolitik, die so nah an ihnen, an sie herangerückt ist, nicht ignorieren. Eine übergroße Mehrheit von jeweils von 2/3 spricht sich für eine starke NATO aus. Eine übergroße Mehrheit von 2/3 verurteilt den russischen Angriffskrieg. Weniger deutlich, aber immer noch eine Mehrheit der Jugendlichen ist der Meinung, dass Deutschland die Ukraine auch militärisch unterstützen sollte. Hier ist etwa die Hälfte der Jugendlichen dafür, ein Viertel ist dagegen. Knapp 1/3 der Jugendlichen findet es gut, dass Deutschland im Gaza-Konflikt eindeutig an die Seite Israel, dass Deutschland sich eindeutig an die Seite Israels gestellt hat. Genauso viele lehnen dies ab und etwa 1/4 ist unentschieden. Dies spiegelt ziemlich genau wider, wie Jugendliche auf die Frage antworten, ob Deutschland eine besondere Verpflichtung gegenüber dem Staat Israel hat. 1/3 sagt, ja, das ist so. 1/3 sagt, nein. 1/4 sagt, teils, teils. Lassen Sie es mich bitte ganz eindeutig sagen. Damit, wie wir das abgefragt haben, lassen sich keine Aussagen darüber treffen, ob und in welchem Grade sich dahinter möglicherweise hinter diesem Antwortverhalten antisemitische Einstellungen verbergen. Aber eine breite Zustimmung zur Aussage, dass das Existenzrecht Israels deutsche Staatsräson ist, ist bei 1/3 eben auch nicht auszumachen. Die Shell-Jugendstudie ist, wie eingangs erwähnt, natürlich nicht nur eine Studie über Zukunftssichten und politische Einstellungen, sondern sie versucht, differenziert auf die Lebenswirklichkeiten und Einstellungen der Jugendlichen einzugehen. Dabei ist die Feststellung schon fast ein alter Hut, dass es die junge Generation natürlich nicht gibt. Das heißt aber vor allem auch, es gibt nicht die Generation Corona, es gibt nicht die Generation Krise, es gibt auch nicht die vielbeschworene Generation Z. Es gibt vor allem, wenn wir auf die Wertorientierungen schauen, gerade nach diesen vielen Jahren von Krise, sehr viel Kontinuität. Ein sich etwas stärker ausprägender, robuster Materialismus und ein ausgeprägtes Streben nach Sicherheit bringen das gesamte Wertgefüge der Jugendlichen nicht durcheinander. Und was die vielbeschworene Generation Z anlangt, es gibt hier auch weiterhin ganz unterschiedliche Typen in der Berufsorientierung. Ihnen wird die Work-Life-Balance wichtiger, aber Leistungsorientierung verschwindet nicht. Was ein bisschen verschwindet, ist sozusagen die Trennung zwischen Arbeits- und Privatleben, sozusagen der Trend zum Homeoffice, der auch gewünscht wird, verstärkt auch die Bereitschaft, dass sich die Arbeitszeit möglicherweise gar nicht mehr so stark abgrenzen lässt. Lassen Sie mich aus dem Bereich Bildung und Beruf und Familie bewusst ein Thema herauspicken, nämlich das Thema, wie sich die Jugendlichen die Aufteilung der partnerschaftlichen Erwerbsarbeit vorstellen. Also wir haben gefragt, vor 5 Jahren das erste Mal, stellt euch mal vor, ihr seid 30 und habt 2 Kinder, wie stellt ihr euch vor, dass die Erwerbsarbeit verteilt wird? Da gab es vor 5 Jahren hier einen kleinen Aufschrei, als herauskam, dass 10% sich einen männlichen allein und 46% einen männlichen Hauptversorger vorstellen. Ich habe damals schon betont, naja, nicht so sehr aufschreien, weil das ist das erste Mal, dass wir das so systematisch abgefragt haben. Man muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Und entwickelt hat sich das in der Tat. Es hat sich etwas verändert. Es gibt heute eine deutliche Veränderung. Es gibt weniger, die sich einen männlichen Hauptversorger vorstellen und mehr, die das Modell, dass etwa beide 30 Stunden arbeiten, bevorzugen. Da bleiben deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Es bleiben auch ganz deutliche Unterschiede, insbesondere zwischen Ost und West. Aber man sieht hier eine Entwicklung hin zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Erwerbsarbeit. Man sieht aber auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass hier sehr verschiedene und differenzierte Einstellungen definitiv auch der Normalfall bleiben werden. Es ist eine auf lange Frist angelegte Studie, die letzte, wie gesagt, vor 5 Jahren. Bei einigen Dingen kommt eine in solchen Zeiträumen erscheinende Studie kaum hinterher. Vor 5 Jahren sprach kein Mensch von TikTok. Und ob es in 5 Jahren noch einer tut, das wage ich nicht vorherzusagen. Aber ganz wichtig ist, und das wird viele der hier Anwesenden erfreuen, das Vertrauen in klassische Medien, Rundfunk, Fernsehen, Print bleibt sehr hoch. Nicht, dass die Jugendlichen das lesen oder konsumieren, das wäre zu viel verlangt, aber sie realisieren, dass das die Medien sind, die am vertrauenswürdigsten sind. Die Jugendlichen finden es ganz wichtig. 90% der Jugendlichen sagen, wir hätten gerne, dass in den Schulen der Umgang mit digitalen Medien und das Erkennen von Fake News unterrichtet wird. 60% sagen das auch noch zu KI, aber das ist eine relativ eindeutige Anforderung. Nicht zu sagen, ihr seid eh viel besser auf euren Smartphones, gebt uns mal konkrete Unterstützung. Die letzte Shell-Jugendstudie wurde vor 5 Jahren vorgestellt und wie gesagt, in vielerlei Hinsicht ist das eine kurze Zeit, aber es ist auch noch eine, es ist schon eine halbe Ewigkeit. Also vor 5 Jahren hatte noch keiner was von Corona gehört, kein Mensch, fast niemand interessierte sich groß für die Ukraine. Und TikTok war nur was für ganz wenige Fans. Und in den 5 Jahren haben sich viele Dinge geändert. Aber viel wichtiger ist meines Erachtens eben auch, dass sich viele Dinge nicht geändert haben. Toleranz bleibt für die junge Generation in Deutschland ein Markenzeichen. Es gibt im Wertegefüge keine Brüche, auch nicht nach Corona. Und die Jugendlichen senden insgesamt eine eindeutige Message an den Rest der Gesellschaft. Letztendlich, wir glauben an eine bessere Zukunft, trotz aller Ängste und Sorgen. Wir glauben, dass diese bessere Zukunft in Deutschland im Rahmen des bestehenden politischen Systems erreicht werden kann. Wir vertrauen auf die Demokratie und wir haben Angst vor Polarisierung und wachsender Feindschaft zwischen den Menschen. Und ich denke, das ist ein relativ eindeutiger Auftrag. Vielen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Das ist erstmal ein schöner Befund, wenn die jungen Menschen uns vertrauen, aber wir können uns nicht viel davon kaufen, wenn sie uns nicht lesen oder nicht sehen. Aber das nur am Rande. Ich möchte gerne übergeben an Frau Ministerin Paus, bitte.
Herzlichen Dank. Für die Bundesregierung, für die Politik ist natürlich wichtig zu wissen, was Kinder und Jugendliche brauchen. Wir müssen wissen, wie ihre Ziele und ihre Perspektiven sind. Das ist wichtig für gute Kinder- und Jugendpolitik. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt die 19. Shell-Jugendstudie gibt und dass sie uns auf den aktuellen Stand bringt mit wertvollen aktuellen Erkenntnissen. Und deswegen auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an die AutorInnen und an die Kommission. Sie haben es schon gehört, es gibt nicht die junge Generation, denn diese Generation, ich hatte es auch hier im Rahmen der Vorstellung des 17. Kinder- und Jugendberichts schon mal dargestellt, ist so vielfältig wie nie zuvor. in Bezug auf die Herkunft, in Bezug auf die wirtschaftliche Situation, auch in Bezug auf die politische Einstellung. Hat sie auch nochmal darauf hingewiesen, auch in Bezug übrigens auf die sexuelle Orientierung. Auch dazu finden sich Daten in der Studie. Jugendliche befinden sich derzeit im Aufwachsen in besonders dynamischen Zeiten und haben besonders komplexe Herausforderungen. Deswegen wundert mich das nicht, dass das Interesse an Politik auch gewachsen ist, weil eben einfach die Politik, glaube ich, in den Alltag deutlich stärker reinspielt als vielleicht vor 5 Jahren. Wie sie es aufnehmen, ist abhängig von ihrer persönlichen Lebenssituation und von ihren Zugehörigkeiten und Zuschreibungen, die ihr Leben prägen. Der Befund hat nochmal gezeigt, dass die Gesellschaft an sich gut aufgestellt ist, auch mit vielfältigen Ressourcen. Aber ich glaube, es gibt einen klaren Auftrag aus dieser Studie auch an Politik und Gesellschaft, weil wir es eben nicht schaffen, den gleichen Zugang zu diesen Ressourcen zu ermöglichen. Ich möchte insbesondere auf 6 Punkte vielleicht nochmal eingehen. Das erste ist nochmal das Thema Einsamkeit, findet sich auch in der Studie. Auch wenn 55% der Jugendlichen angeben, dass sie die Pandemie hinter sich gelassen haben, auch diese Studie unterstreicht noch einmal, dass die mentale Belastung deutlich stärker ist als vor der Pandemie und unterstreicht auch noch mal, dass es insbesondere für sozial benachteiligte Jugendliche gilt. Wichtige soziale Entwicklungen wurden beeinträchtigt und konnten nicht nachgeholt werden. Und da gibt es auch nochmal einen entsprechenden Geschlechterbias. Laut der Studie ist es so, dass mehr als jede 4. junge Frau, also 27%, und mehr als jeder 5. junge Mann sich inzwischen oft einsam fühlt. Das nehme ich auch als Auftrag für das, was wir als Bundesregierung begonnen haben mit der Strategie gegen Einsamkeit. Wir nehmen damit auch speziell junge Menschen stärker in den Blick. Und Sie wissen, dass auf meine Veranlassung wir eben auch ein Bundesprogramm inzwischen installiert haben für Mental Health Coaches in den Schulen. Zum Schuljahr 2023/24 gibt es sie inzwischen an über 100 Schulen. Das sind niedrigschwellige Angebote, um die Resilienz von jungen Menschen zu stärken und ihre mentale Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu sichern. Außerdem gibt es im Rahmen des Kinder- und Jugendplans die Förderung von Verbänden und von Strukturen, von den Pfadfindern bis zur deutschen Sportjugend und natürlich die Angebote der offenen Arbeit. Das wichtige Ziel ist es mir, dass jedes Kind und jeder Jugendliche, der möchte, einen Ort und Begegnung finden kann. Der zweite wichtige Befund ist die wachsende Zustimmung zu autokratisch-autoritären Positionen. Auch wenn Sie insgesamt gesagt haben, ne, die Entwicklung ist vielleicht positiver, als Sie es selbst erwartet haben. Und das zeigt sich ja in der Zahl, dass 75% der jungen Menschen in die Demokratie vertrauen und insbesondere eben auch in wichtige Instanzen wie Polizei und Bundesverfassungsgericht. Aber es ist eben auch zu erkennen, dass eben deutlich mehr als noch vor 5 Jahren autokratisch-autoritären Positionen zugestimmt wird, was wir auch im Rahmen der Wahlen der Jüngsten auch entsprechend diskutiert haben. Und natürlich ist das ein klarer Auftrag an die Politik, dass wir die politische Bildung deshalb stärken sollten. Demokratie ist eben nicht einfach da. Sie muss von jedem und von jeder neu erlernt und vor allen Dingen erlebt und mit Leben gefüllt werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben die Angebote haben im Kinder- und Jugendplan, dass wir auch nochmal schauen, wie wir die internationalen Jugendbegegnungen, die es ja gibt, nochmal vielleicht aktualisieren. Wir machen das auch in Bezug auch auf die Gedenkstättenfahrten. Und wir fördern, wie Sie wissen, zivilgesellschaftliches Engagement auch über das Bundesprogramm Demokratie leben, was hier einen wichtigen Beitrag leistet und auch in vergangenen Jahren geleistet hat. Aber in der aktuellen Situation zeigt sich nochmal, wie wichtig genau das ist und dass es sich lohnt, nochmal zu schauen, wie weit wir da auch anders und mehr tun können. Zum Dritten, bleibt die Familie ein wichtiger Anker. Auch das hat diese Studie gezeigt. Stabilität und Lebenszufriedenheit entsteht eben und hat ganz viel damit zu tun, wie das familiäre Umfeld ist. Und das spiegeln die Jugendlichen auch. Gutes Familienleben ist für fast alle Jugendlichen ganz zentral für das eigene Wohlbefinden. Aber es ist eben inzwischen so, dass es vielfältige Familienkonstellationen gibt. Sie leben dabei vielfältige Lebensformen. Und Herr Albert hat es schon unterstrichen, gegenüber der Studie von vor 5 Jahren gibt es inzwischen einen stärkeren Wunsch nach mehr Partnerschaftlichkeit. Junge Männer wollen zunehmend als künftige Väter in Teilzeit arbeiten. 30-Stunden-Woche eines Vaters statt Vollzeittätigkeit. Dazu gibt es inzwischen doch breite Unterstützung. Über 40% der Väter, der also jugendlichen potenziellen Väter sozusagen, wünschen sich das. Und das ist ein fast exakt gleicher Wert gegenüber den Frauen, den jungen Mädchen, Partnerinnen. Und das zeigt nochmal, dass es gewünscht wird. Wir wissen, die Realität ist noch eine andere. Und deswegen ist auch da, glaube ich, Politik gut beraten, diesen Wunsch auch mehr Möglichkeiten zu bitten. Sie wissen, ich werbe seit über einem Jahr und das Gesetz ist fertig dafür, dass wir eben auch die Familienstartzeit einführen, damit eben gleich am Beginn, wenn eben aus Paaren Eltern werden, die Partnerschaftlichkeit dann auch anders etabliert werden kann durch die 10-tägige vergütete Freistellung nach der Geburt für auch den Partner, die Partnerin. Viertens, Jugend ist materieller und strebt nach Sicherheit. Die ganze Debatte um Gen Z, ne, dass sie faul sind und so weiter, glaube ich, da zeigt die Studie nochmal, dass das definitiv nicht der richtige Befund ist, sondern es ist im Gegenteil sogar so, dass ein sicherer Arbeitsplatz und dass ein hohes Einkommen und Aufstiegsmöglichkeiten für diese Jugendlichen wichtiger geworden ist. Und dass so auch eben das Thema Arbeit oder Freizeit sich ein Stück weit wieder verschoben hat in Richtung Arbeit, dass die Freizeit sozusagen eine andere Bedeutung hat, als sie es noch getan hat. Das ist jedenfalls kontraintuitiv zu dem, was eben derzeit immer so behauptet wird, dass eben die junge Generation nicht arbeiten wolle. Das ist aber auch ja keine volle Überraschung, wenn man sich eben überlegt, wie die letzten Jahre geprägt gewesen sind durch das Thema Inflation. Dann spielt natürlich das Thema materielle Sicherheit nochmal eine andere Rolle. Sie wissen, ich und die Bundesregierung haben sich dafür eingesetzt und wir haben ja auch ein Inflationsausgleichsgesetz gemacht, all diese Dinge. Wir sind da in der Verantwortung, jungen Menschen und Familien Sicherheit zu geben. Wir haben, glaube ich, aber auch unseren Beitrag dazu geleistet. Und last but not least, das Thema digitale Nutzung. Auch keine Überraschung, die digitale Welt gehört für Jugendliche wie selbstverständlich zum Aufwachsen. Für Informationsbeschaffung wird es immer wichtiger und der leichtere Zugang. Aber es gibt eben auch die Risiken, Desinformation und Extremismus nebenzu, Interaktionsrisiken wie Cybergrooming, Cybermobbing oder Kostenfallen nebenzu. Und mir ist deshalb wichtig, dass Kinder und Jugendliche aber ein Recht haben auf sichere und unbeschwerte Teilhabe im Digitalen. Deswegen ist es unsere Aufgabe, sie vor Risiken zu schützen und sie vor allen Dingen aber auch zu stärken im kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien, und es wurde bereits darauf hingewiesen, 90% der Jugendlichen finden eine Pflichtberücksichtigung in der Schule zum Umgang mit digitalen Medien und zu Fake News wichtig. 60% wünschen sich Unterricht zum Umgang mit KI und ich kann diese Forderung nur nachdrücklich unterstützen. Ich sehe da sind einfach die Jugendlichen die Experten, um zu wissen, was sie eben derzeit brauchen, nicht wissen. Und da geht es ja nicht einfach darum, dass Lehrer vielleicht nicht so kompetent sind, wie man ein Handy anmacht und ausmacht, sondern es geht ja darum, sozusagen diese redaktionellen Fragen, also wie man eben richtige Inhalte von falschen Inhalten unterscheidet. Und ich finde, dass diesen Wunsch unterstütze ich ausdrücklich, dass das einen anderen Stellenwert bekommt im Curricula der Schulen. Quintessenz aus 300 Seiten. Die Jugend gibt es nicht. Sie ist vielseitig, divers, engagiert. Sie kämpft aber auch mit vielfältigen Sorgen und Ängsten. Aber besonders beeindruckend ist eben der Befund, es gibt den positiven Aufblick auf Staat und Gesellschaft. Diese Zuversicht, die auch aus dieser Studie spricht, die sollten wir nicht enttäuschen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir mehr Aufmerksamkeit richten auf die Bedürfnisse junger Menschen, dass wir ihnen zuhören, dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie auch stärker beteiligen. Das funktioniert nur an unserer demokratischen Gesellschaft. Und natürlich funktioniert der Erhalt der Zuversicht nur dadurch, dass wir eben auch eine verlässliche Politik für junge Menschen machen und eine Politik, die ihr Handeln eben auch an den künftigen Generationen ausrichtet. Herzlichen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen. Dann kommen wir zu Ihnen Fragen. Lassen Sie mich einmal kurz dazu sagen, wir haben bis kurz vor 12 Zeit, weil die Ministerin dann weg muss. Wir halten es bei unserer Regel eine Frage mit der Möglichkeit einer Nachfrage pro Person. Und ich beginne bei Herrn Jung.
Mich würde von den Autoren und den Experten interessieren, was die Einstellung der Jugend in Sachen Militär ist, weil Stichwort Wehrpflicht ja immer wieder in der parteipolitischen Debatte herrscht und wie die Ansichten zu unserem Wirtschaftssystem sind, das ja die Lebensgrundlagen der Jugend zerstört. Also Stichwort System Change.
Ja. Also zur Wehrpflicht haben wir diesmal nichts gefragt. Das ist leider immer ein Kompromiss, den man schließen muss. Wir können immer nur eine bestimmte Anzahl von Fragen aufnehmen. Ansicht zum Militär insgesamt kann man, glaube ich, etwas indirekt daran ablesen, wie ich es bereits erwähnte, diese extrem hohe Zustimmung zur NATO als Militärallianz. Insgesamt sehe ich eine sehr hohe Zustimmung zum Wirtschaftssystem. Wir fragen jetzt natürlich nicht, sind Sie für die soziale Marktwirtschaft oder etwas anderes, aber es gibt insgesamt ein hohes Institutionen- und Systemvertrauen. Aber es gibt eben auch eine deutliche Kritik, die sich darin widerspiegelt, dass den Jugendlichen soziale Ungleichheit wirklich große Angst macht. Das sehen wir ja direkt nach der Angst vor Krieg ganz oben. Also man kann das vielleicht aus den indirekten Beobachtungen, die wir dazu machen, so zusammenfassen. Die Jugendlichen fühlen sich sozusagen in einer auch mit Leistungsnormen versehenen sozialen Marktwirtschaft ganz wohl, aber sie haben auch deutliche Kritik an der sozialen Ungleichheit, die sie produzieren.
Frage, ja.
Und nochmal eine grundsätzliche Frage, weil die Jugendstudie von Shell herausgegeben und finanziert wird. Warum lässt man das immer noch von Shell machen? Shell gehört zu den 100, also nachweislich schlimmsten Unternehmen der Menschheit in Sachen CO2-Emissionen. Also ein Unternehmen, das für den Verfall der Lebensgrundlagen der Jugend mitverantwortlich ist. Geht das nicht mittlerweile ohne Shell?
Naja, Shell macht diese Studie seit 1953. Und Shell nimmt als Unternehmen, und das halte ich zunächst mal für sehr begrüßenswert, und Shell nimmt als Unternehmen in keinster Weise Einfluss darauf, wie diese Studie angelegt ist und wie sie durchgeführt wird. Und ich finde das eigentlich eine recht begrüßenswerte Frühform von Corporate Social Responsibility, die Sie so in anderer Form nicht sehen.
Vielen Dank. Genau, lassen Sie mich noch dazu sagen, es sind natürlich alle Gäste auf unserem Podium für Fragen bzw. für Antworten zu antworten bereit, und am besten adressieren Sie Ihre Frage immer, und ich bin bei Frau Wiese.
Vielen Dank, Rebecca Wiese, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Ich habe auch noch mal eine Frage an das Autorenteam. Im Frühjahr ist ja schon eine andere Jugendstudie erschienen, auch um das Autorenteam von Klaus Hurelmann, den Sie ja auch kennen, weil der lange an Ihrer Jugendstudie mitgewirkt hat. Die ist viel pessimistischer ausgefallen. Danach wurde viel über den Rechtsruck diskutiert. Deswegen würde mich interessieren, wie Sie Ihre Ergebnisse im Vergleich dazu bewerten und vielleicht auch erklären, wie jetzt diese Diskrepanz zustande gekommen ist oder ob das überhaupt so eine Diskrepanz ist, wie es auf den ersten Blick wirkt.
Also die Diskrepanz ist gar nicht so groß, wie man erst meinen würde. Also wir haben ja auch diesen leichten Rechtsruck gerade unter den jungen Männern, und wir haben eine ganz große, also einen Anstieg von Ängsten und viele Sorgen. Aber dadurch, dass wir diese Zeitreihen von 20 Jahren haben, sehen wir auch, es gab jetzt keinen Riesenausschlag in den letzten Jahren, sondern es gibt eine kontinuierliche Steigerung. Und die Jugendlichen, was wir halt auch sehen, ist, dass dieses Staatsvertrauen, dieses Vertrauen, dass wir es als Gesellschaft schaffen können, wenn wir zusammenarbeiten, dass das hoch ist und dass das auch geblieben ist oder hoch ist seit 20 Jahren. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu dieser Studie von Klaus Hurelmann und Simon Schnetzer, dass sie einfach eine deutlich geringere Zeitreihe haben und in dieser Sinne eine ganz starke Krisenstudie sind, weil sie in der Corona-Krise angefangen haben, die Studie aufzusetzen.
Dann wechsle ich zwei Reihen weiter vor zu Herrn Güler. Ist es?
Ja, Jim Güler für die Taz. Mich würde auch interessieren, nochmal eine Frage an das Autorenteam. Wir haben jetzt gehört, diese große Zuversicht in die staatlichen Institutionen. Wie sieht's denn aus bei den Problemlösungsfähigkeiten, die den Parteien zugeschrieben werden? Das habe ich jetzt gerade nicht finden können.
Also was wir da sehen ist, dass gerade auch was das Vertrauen in politische Parteien anbelangt, die ja am unteren Rand angesiedelt ist, weiterhin, auch das ist nichts Neues. Also da erleben wir jetzt nicht, dass im Trend hier etwas weggebrochen sei, sondern das, was wir erleben, ist, dass ein Vertrauen in die staatlichen Institutionen und Organisationen insgesamt hoch sein kann, während man gleichzeitig von einer gewissen PolitikerInnen-Verdrossenheit sprechen kann. Und die ist auch nichts Neues, sondern war auch schon lange Zeit da. Also das heißt, insgesamt ist es ein Fingerzeig an Parteipolitik, hier deutlich noch mal mehr auf junge Leute zuzugehen, noch mal in Formaten sich zu öffnen und gleichzeitig aber auch das Anerkennen, dass Demokratie letztendlich doch die beste Staatsform ist, die man sich vorstellen kann. Auch das ist weit verbreitet unter jungen Menschen die Grundlage dafür, dass es dieses hohe Institutionenvertrauen gibt, jenseits der Parteien.
Dann vielleicht eine Nachfrage an die Parteipolitikerin, Frau Paus. Wie bewerten Sie diese Verdrossenheit, die von jungen Menschen auch zum Beispiel gegenüber den Grünen da jetzt sich zu Buche schlägt in dieser Studie wieder?
Als Auftrag. Ich habe ja darauf hingewiesen, es ist ja nicht falsch, dass Kinder und Jugendliche den Eindruck haben, dass in den vergangenen Jahren sozusagen ihre Perspektiven und das, was sie brauchen, jetzt nicht im Zentrum der Politik gestanden haben. Und deswegen wundert mich jetzt auch nicht sozusagen der Verdruss und auch eine gewisse Enttäuschung. Und deswegen kommt es eben jetzt darauf an, tatsächlich den Jugendlichen stärker Gehör zu verschaffen und sie auch stärker mit zu beteiligen und natürlich eben auch eine Politik zu machen, die eben ihnen auch ermöglicht, Zuversicht zu haben, auch für die zukünftigen Generationen. Sie wissen, ne, da gibt es an der einen oder anderen Stelle sozusagen auch politisches Gerangel sozusagen in der Bundesregierung, aber das sollte der klare Auftrag und die klare Ausrichtung sein.
Bin ich bei dem Kollegen im mittleren Block mit dem weißen Pulli?
Genau. Ja, hallo. Wladimir Balzer, Entschuldigung, vom Deutschlandfunk. Frage an Ministerin Paus. Sie haben ja das Programm Demokratie leben erwähnt. Da möchte man in Klammern natürlich immer auch das Demokratiefördergesetz nochmal irgendwie erwähnen, was ja bisher noch nicht verabschiedet wurde, was offenbar feststeckt. Also sehen Sie da noch irgendwie eine Chance? Also gerade, wir sehen es ja bei männlichen Jugendlichen, dass sie stark nach rechts tendieren, zum Teil auch demokratiekritisch oder skeptisch sind. Gibt es für dieses Demokratiefördergesetz, was ja auch gerade im östlichen, ländlichen Raum eine wichtige Rolle spielen könnte, noch eine Chance in dieser Legislatur?
Sie wissen, es befindet sich im parlamentarischen Verfahren. Ich kann Ihnen da jetzt heute keine Wasserstandsmeldung dazu geben. Ich kann nur noch mal sagen, dass auch angesichts dieser Befunde sich noch mal zeigt, wie wichtig das ist. Es ist ja das Wesen von Präventionsarbeit, dass man erstmal nicht in allen Bereichen sieht, sondern so, wie es wirkt. Man sieht nur, wenn eben es keine vernünftige Demokratie und politische Bildungsarbeit gibt, wenn es eben zu wenig Präventionsarbeit gibt, ne, dass es dann eben zu negativen Konsequenzen führt. Und auch dieser Befund, der zwar noch nicht dramatisch ist, aber der sehr deutlich macht, dass Handlungsbedarf besteht, unterstreicht nochmal, wie wichtig es ist, dass wir eben an der politischen Bildungsarbeit nochmal genauer schauen und dass wir eben auch beim Demokratie-Leben-Programm und bei der Demokratieförderung insgesamt nochmal schauen, inwieweit wir das, was wir haben, noch sicherer aufstellen können und vielleicht auch nochmal schauen, inwieweit wir es eben auch noch ausweiten können.
Dann Frau Dausend.
Ja, Kerstin Dausend für den MDR.
Nehmen Sie das Mikro ein bisschen ran, dann
kann man Sie das an. Dausend für den MDR mit einer Frage an Ministerin Paus. Da geht es um das Demokratievertrauen, das ja mit 75% sich hoch anhört im Durchschnitt. Wenn man dann draufschaut, ist es in den östlichen Bundesländern aber nur bei 60%. Wie erklären bzw. bewerten Sie sich dieses Gefälle Ost-West und was ist Ihre Strategie, diese jungen Menschen speziell in den östlichen Bundesländern wieder für die Demokratie, fürs Demokratievertrauen zurückzuholen?
Also insgesamt ist das Vertrauen in die Demokratie natürlich eine Aufgabe über alle Politikfelder. So, mein Bereich ist eben der tatsächlich, Kinder und Jugendliche zu stärken und zusammen mit eben auch der Bundesinnenministerin zum Thema politische Bildung dort etwas zu tun. Sie wissen, in meinem Bereich liegt eben insbesondere das Thema der außerschulischen Bildung. Und wir machen eben mit dem Kinder- und Jugendplan, wir machen eben mit dem Demokratie-Leben-Programm konkrete Angebote in der ganzen Breite, sowohl sozusagen zur Praxis von Demokratie als eben auch sozusagen gegen Extremismus. Wir machen dort Opferberatung, wir machen auch Unterstützung für Aussteiger. Das ist alles das, was wir schon machen. Wir stärken jetzt nochmal die bundeszentralen Infrastrukturen, also bilden Kompetenzzentren oder haben schon Kompetenzzentrum gegen Antisemitismus beispielsweise, aber auch gegen muslimische Feindlichkeit, muslimischen Rassismus. Das sind alles Dinge, die wir im Grundsatz aufgebaut haben, die aber eine bessere Breitenwirkung entfalten könnten, wenn wir ein Demokratiefördergesetz hätten. Und wir haben auch insgesamt sozusagen, also die Qualität ist da, wir könnten an der Quantität sozusagen auch tatsächlich noch weiter arbeiten. Wir schauen sehr genau bei dem, was wir zum Beispiel beim Programm Demokratie leben machen, dass wir auch sozusagen die Fläche erreichen, dass wir nicht nur da, wo sozusagen Anträge gestellt werden, es gibt traditionell sozusagen mehr Aktivitäten eher in Städten als auf dem Land. Also wir schauen sehr genau hin, dass wir eben tatsächlich es auch in der Breite schaffen. Aber man muss auch sagen, beispielsweise das Programm Demokratie leben, da handelt es sich um 280 Millionen Euro. Das ist relevantes Geld, aber das ist natürlich nicht etwas, was sozusagen so dimensioniert ist, dass man sagen könnte, da ist überall sozusagen ausreichend gute Strukturen für entsprechende Präventionsarbeit. Wir sind ja ergänzend zu dem, was auch die Länder tun. Natürlich stellen wir auch fest, dass jetzt aktuell beispielsweise, wir wissen noch nicht, in welcher zukünftigen Konstellationen dort Regierungen gebildet werden. Aber natürlich spielt das auch nochmal eine Rolle, dass eben auch die Länder jeweils ihre Aufgabe wahrnehmen. Und da gibt es natürlich auch relevante Unterschiede genau in dem Bereich. Aber aktuell ist es wichtig, dass wir das Thema politische Bildung und Demokratieförderung tatsächlich tief verankern. Da geht es eben ja nicht nur darum zu wissen, dass es eine Gewaltenteilung gibt, ja, und so, dass es ein Parlament gibt und eine Regierung anderes, sondern Demokratie ist eben sehr voraussetzungsvoll. Da geht es ja darum, dass jede Person das Recht hat, sich vollständig einzubringen. Das One Man, One Vote gilt ja in der ganzen Breite. Und deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir in der Schule, in der Kita und ansonsten im kompletten Nahraum Demokratie anders erlebt und erfahrbar machen. Dass Demokratie quasi von Anfang an gelernt und eben vor allen Dingen auch praktiziert wird. Weil wenn ich in einem Umfeld lebe, das nicht demokratisch ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, ne, dass ich mich zur demokratischen Persönlichkeit entwickle, auch nicht ganz so groß. Deswegen ist tatsächlich gerade der Nahbereich auch sehr wichtig.
Darf ich dann eine Nachfrage nochmal stellen, sonst auch gerne an Professor Albert, weil jetzt noch offen ist, wie Sie sich das erklären, dieses Gefälle 35 Jahre nach dem Mauerfall. Wie kommt es zu diesem Gefälle Ost-West bei jungen Menschen in Sachen Demokratievertrauen?
Naja, ich denke, wir müssen schon sehen, dass das sozusagen jetzt eine Differenz ist, die jetzt nicht über Nacht aufgetaucht ist. Das ist eine Differenz, die beobachten wir eben seit sozusagen dem Mauerfall. Und man muss dazu sagen, dass diese Differenz sich langfristig deutlich verringert hat. Wir sehen jetzt ein Stoppen dieser Verringerung. Das ist das, was wir in den letzten Jahren sehen. Wir sehen Jugendliche im Osten, die in der Tat ein geringeres Vertrauen in die Demokratie haben. Wie gesagt, das ist historisch nichts Neues. Ja? Aber sozusagen der Trend, dass sich die Kluft verringert hat über lange, lange Zeit, der setzt sich im Moment so nicht fort. Wir sehen insgesamt eine, das muss man schon sagen, auch sorgenvollere Jugend im Osten. Also wenn wir schauen, die Frage, vor was habt ihr Angst? Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen haben Jugendliche im Osten wie Jugendliche im Westen vor den gleichen Dingen Angst, aber im Osten ausgeprägter, mehr. Ich habe mehr vor dieser Sache Angst und auch mehr vor der anderen Sache Angst. Also insgesamt deutlich sorgenvoller, auch in die Zukunft blickend. Ja.
Vielen Dank. Dann bin ich bei Frau Abbas.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage ans Autorenteam zu diesem Rechtsruck unter jungen Männern. Das ist ja schon ein deutlicher Anstieg seit 2019 von 16% auf 25%. Da würde mich interessieren, wie erklären Sie sich das? Also an welchen Faktoren machen Sie diesen doch sehr deutlichen Anstieg fest? Und Sie sagten, insgesamt betrachtet, also wenn man vorherige Jahre, also vor 20 Jahren oder wie auch immer betrachtet, sei das kein so großer Anstieg. Können Sie denn sagen, wann es zuletzt also diese Zustimmung zu rechtem Gedankengut so hoch war? Danke.
Ja, also wie bereits erwähnt, wenn ich nach der politischen Positionierung frage, wie positioniere ich mich selbst, dann sind wir insbesondere bei denjenigen, die sich als rechts oder eher rechts einordnen. Interessanterweise, dass es eine Zunahme gibt über die letzten Jahre hinweg. Aber wenn ich im Vergleich zu etwa 2015 oder 2010 schaue, sehe ich diesen Anstieg gar nicht. Dann war sozusagen das 2019 ein Absenken. So, jetzt darf ich natürlich politische Selbstverortung nicht eins zu eins etwa bei den älteren Jugendlichen in Wahlverhalten übersetzen. Das wäre natürlich falsch. Aber es gibt sozusagen jetzt diesen Wiederanstieg dieser entsprechenden Positionierung. Da drückt sich ein gewisser Grad von Verdrossenheit eines bestimmten Segmentes von Jugendlichen aus, tendenziell eher männlich, tendenziell eher niedriger Bildungsgrad. Und was wir jetzt eben sehen, ist, dass sich diese politische Positionierung eben auch deutlich stärker in politische Artikulation übersetzt, inklusive dem entsprechenden Wahlverhalten. Das heißt, man könnte nur leicht überspitzt sagen, das Potenzial, das jetzt hier realisiert wird, das sehen wir schon länger.
Und ich, kurze Nachfrage, und ich verstehe Sie richtig, 2010 und 2015 waren für die männlichen Jugendlichen die Werte ähnlich hoch wie 2024.
Ja.
Okay.
Wenn ich kurz noch ergänzen darf, das, was wir auch vor allem 2010, aber auch 2006 gesehen haben, diese vergleichbar hohen Werte, das war zu Zeiten, als die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland noch auf einem ganz anderen Level war. Das heißt, die Verwundbarkeit der jungen Generation, die war da. Und die Frage, die sich heute stellt, wenn die Indikatoren an der Stelle deutlich positiver sind, also die Sorgen an der Stelle so weit rückläufig sind, warum gerade auch in dem ostdeutschen Raum wieder Jugendliche vermehrt sich von Demokratie abwenden und sorgenvoller sind, dann ist das ein Fingerzeig daran, dass eine sozialökologische Transformation der Gesellschaft die Frage aufwirft, wer kommt da eventuell nicht mit? Und das ist die Aufgabe heute. Es ist nicht eine Realangst, dass da schon sozusagen sich die Indikatoren so stark verschlechtert hätten, die das auslöst, sondern es ist ein Fingerzeig darauf zu sagen, es ist eine Ungewissheit, was hier vielleicht an Transformation da ist und ob wir da mithalten können, ob wir da abgehängt werden. Die Aufgabe ist, an der Stelle auch die junge Generation mitzunehmen und darüber vielleicht auch wieder das Institutionenvertrauen und das Vertrauen in Demokratie zu stärken.
Vielen Dank. Dann ist Herr Jessen dran und im Anschluss Frau de Maizière.
Ja, hier hinten. Die Beschreibung, dass von 16 auf 25% der Anteil der sich selbst als eher rechts definierenden männlichen Jugendlichen im Osten angestiegen ist, das bedeutet ja eigentlich dann doch
bundesweit
angestiegen ist. Das bedeutet ja eigentlich, wenn man diese 16% als Gesamtheit nimmt, fast eine 50-prozentige Steigerung. Korrespondiert das mit dem anderen Wert, den jetzt auf den Osten bezogen, die Sorgen und Ängste dort höher sind als anderswo, findet das seinen Ausdruck dann in einer solchen Form von politischer Positionierung? Ich kann es nicht personell adressieren.
Also darf ich vielleicht? Ja. Ich glaube, hier sind die Geschlechter echt spannend, weil wir haben, die jungen Frauen haben eigentlich noch mehr Sorgen als die jungen Männer. Sie drücken sie dann aber politisch anders aus. Und ich glaube, was der Herr Leben gerade gesagt hat, wir leben in Zeiten großer politischer und gesellschaftlicher Transformationen. Die Welt wird komplexer, die Probleme größer und das merken die Jugendlichen. Und die Frage ist, was macht man denn jetzt damit? Und dann leben wir in einer sehr modernen Welt und in der, ja, sich modernisierenden Welt und die jungen Frauen, die haben die progressiveren Werte, die investieren in ihre Bildung, die kommen super klar mit diesem ganzen Pluralismus und mit dieser Vereinbarkeit so. Und die jungen Männer, die haben häufig das Gefühl, in diesen Transformationen könnte ich verlieren, weil sie nicht so stark in Bildung investiert haben. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund, warum die jungen Männer häufiger dann zu rechts tendieren, während die jungen Frauen mit den gleichen Sorgen dann eher nach links tendieren und sagen, ja, aber unser Hauptproblem ist doch, dass wir eine ungleiche Gesellschaft haben. Unser Hauptproblem ist doch, dass wir mit diesen Unterschiedlichkeiten produktiv umgehen sollten. Das würde ich als Hintergrundinterpretation nehmen.
Das bedeutet, dass eigentlich, wenn ich das richtig interpretiere, Sie die jungen Frauen als die weitblickenderen bezeichnen würden. Eine andere logische Erklärung hätte ich
nicht alle, aber viele.
Ja, ich habe dann eine Nachfrage. Sie sagen ja, dass eine unter der Mediennutzung dann doch der größere Anteil, 35%, multiple Mediennutzung hat. Haben Sie aufgeschlüsselt, zu welchen Anteilen das gegeben ist? Denn was wir als Medienschaffende erleben, ist, dass dann doch die Nutzung, glaube ich, der klassischen Medien sehr deutlich zurückgeht. Also wenn 35% sagen, ja, ich informiere mich aus mehreren Medien, aber von den mehreren nehmen die klassischen Medien vielleicht nur 3-5 Prozentpunkte ein, dann, wie die Kollegin sagte, davon können wir uns nichts kaufen, auch informationsmäßig nicht. Also haben Sie einen Überblick über die Zusammensetzung dieser Mediennutzung?
Also über die Mediennutzung haben wir einen deutlichen Überblick. Ich möchte noch auf die Frage zu den Männern und Frauen noch mal kurz Bezug nehmen. Das, was wovon wir uns verabschiedet haben schon seit längerem, ist, dass nicht mehr das katholische Arbeitermädchen vom Lande die Bildungsfigur ist, die alle Benachteiligungen auf sich vereint, sondern es ist einfach zum männlichen Geschlecht in Großstädten, gerne mit Migrationshintergrund in zweiter Generation aus eher muslimisch geprägten Ländern, die in der Form Benachteiligung in unserem System auf sich vereint. Und von daher, ja, das beschreibt dann halt auch die Frage, wer gehört hier gerade zu den Gewinnern und Verlierern in der modernen Gesellschaft? Das sozusagen als ersten Punkt. Der zweite Punkt, die Vielfalt der Mediennutzung, ist das, was erstmal für alle Medienschaffenden der Auftrag ist, zu sagen, wir haben eine wunderbare potenzielle Chance, bei Jugendlichen stattzufinden. Und das, was wir feststellen, ist, ja, das sind viele Medienkanäle, die genutzt werden. Es sind Fernsehsendungen, es sind gedruckte Zeitungen und Zeitschriften. Insgesamt ist das Niveau angestiegen seit 2019, dass Jugendliche sich aktiv über Politik informieren. Was nicht angestiegen ist, dass sie das dabei in gedruckten Zeitungen und Zeitschriften tun. Das heißt, der Marktanteil ist geringer geworden, aber die Nutzeranzahl hat sich noch nicht mal verringert in der Zeit, was gedruckte Zeitungen und Zeitschriften anbelangt. Was aber auch klar ist, die Medienformate sind entscheidend. Dass man sich auf YouTube informiert, ist die Frage, wer findet dort statt? Und wir haben Jugendliche, die uns sagen, dass sie Informationen auf YouTube hundertprozentig vertrauen. Und dann guckt man sich an, welche Kanäle sie abonniert haben und dann stellt man fest, ich mache jetzt mal einen konkreten Namen an der Stelle, dass sie Tagesschau abonniert haben. Ja, das ist natürlich ein redaktioneller Inhalt, dem kann man vertrauen, wie auch Frau Paus das gesagt hat. Da ist Medienkompetenz entsprechend auch vorhanden. Die Frage ist, auf welchen Kanälen erreichen welche vertrauenswürdigen Informationen welche Menschen? Und da kämpfen wir alle um Aufmerksamkeit. Da kämpfen wir darum, ob wir stattfinden, ja oder nein. Und der Kampf wird auf allen Kanälen geführt. Und die Frage ist, sind wir bereit, stattzufinden? Und das ist der Auftrag auch an alle Medienschaffenden, die multiplen Kanäle, auf die man Jugendliche erreichen kann, auch zu bespielen, dass sie auch entsprechend mit redaktionellen Inhalten in Kontakt kommen. Das Potenzial ist in jedem Fall da. Und wir können es genau vermessen im Detail.
Dann bin ich bei der Kollegin im von Ihnen aus gesehen linken Block.
Genau. Ja, hallo, Sabine Menkens von der Welt. Ich habe eine Frage. Haben Sie Erkenntnisse darüber, inwiefern es Sorgen gibt um den Zusammenbruch der sozialen Sicherungssysteme aufgrund des demografischen Wandels?
Nee, also tut mir leid, da haben wir leider nichts. Aber ich denke, man kann trotzdem feststellen, auch wieder anschließend an die Beobachtung, dass die soziale Ungleichheit den Jugendlichen große Sorgen bereitet, dass das etwas ist, was hier mit reinspielt. Also die Jugendlichen nehmen den demografischen Wandel in gewissem Sinne schon sehr, sehr bewusst wahr. Da gibt es jetzt Spezialstudien, ja, zu Sicht auf Altersvorsorge und Rente. Aber das ist etwas, das muss man ganz offen sagen, den meisten Jugendlichen ist das jetzt nicht so bewusst, ja. Man denkt mit 15 noch nicht über Rente nach, auch wenn man sollte, vielleicht. Ich meine, das Verhältnis zwischen den Generationen ist weiterhin gut. Das Verhältnis zu den Eltern wird weiterhin als hervorragend angegeben. Und warum so viele Jugendliche, aber auch gerade aus den unteren sozialen Schichten mit niedrigerem Bildungshintergrund persönliche Zuversicht schöpfen und die persönliche Zuversicht, sozusagen diese Schere etwa zwischen den höheren sozialen Schichten und den unteren sozialen Schichten, die geht zu, hat natürlich auch damit zu tun, dass jenseits der Sequenz der wirklich Chancenlosen und Abgehängten natürlich viele Jugendliche realisieren, dass der demografische Wandel ihnen auch in die Hände spielt. Ja, also die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen und hinterher übernommen zu werden, das fragen wir die Jugendlichen, die Aussicht darauf ist so hoch wie noch nie. Ja, das heißt, wenn ich sozusagen mit den Minimalqualifikationen auf dem Arbeitsmarkt aufschlage, weiß ich, ich brauche mir keine Sorgen machen.
Dann bin ich noch bei dem Kollegen vom Deutschlandfunk. Ich habe leider Ihren Namen vorher akustisch nicht verstanden.
Wladimir Balzer. Okay. Noch eine Frage an Ministerin Paus. Das ist ja eine Schere, die immer stärker aufgeht irgendwie zwischen Mädchen und Jungen, zwischen Männern und Frauen. Inwieweit ist das ein Thema für Ihr Ministerium eigentlich, das zu adressieren? Gibt es da schon eigene Studien, eigene Herangehensweisen? Das beobachten wir ja nun wirklich schon seit einigen Jahren. Und ich würde gern, wenn ich darf, noch kurz eine zweite Nachfrage, tatsächlich die Frage des Kollegen nochmal auch an Sie stellen, inwieweit die Shell-Jugendstudie vielleicht irgendwann mal auch mit anderen Mitteln finanziert werden sollte, vielleicht auch an Sie als grüne Familienministerin.
Also als erstes ist es eben so, dass
die Shell-Studie eben von Shell gemacht wird, dass es eben keine staatliche Studie ist, ist nicht für meinen Auftrag und so weiter, sondern ich habe eben die Freude, dabei sein zu dürfen, bin sozusagen geladen worden, um eben auch meine 5 Cent irgendwie mit dazu beizutragen. Ansonsten gibt es ja verschiedene Jugendstudien. Wir haben auch im Vorfeld, als wir uns jetzt hier getroffen, auch nochmal darüber ausgetauscht, über den Beitrag von Shell zur Frage der sozial-ökologischen Transformation. Und es wurde mir nochmal zugesichert, dass diese Studie in völliger redaktioneller Freiheit von den sonstigen Unternehmensinteressen gemacht wird. Und alles Weitere finde ich, also die nächste Studie kommt dann erst wieder in 5 Jahren, ja. So, also ich finde, das ist nichts, was wir jetzt hier miteinander diskutieren sollten. Aber selbstverständlich ist das wichtig, dass klar ist, dass diese Studie sozusagen unabhängig ist und dass man von daher wissenschaftlich objektiv geprägt ist. Und das habe ich mir auch nochmal entsprechend versichern lassen. Und die zweite Frage war zur Geschlechterperspektive. Selbstverständlich ist das etwas, was mich und was mein Ministerium umtreibt. Sie wissen, in meinem Ministerium gibt es auch ein Referat, was sich speziell auch mit der Situation von Jungen und von Männlichkeit beschäftigt. Und wir sind dabei, genau daran nochmal zu arbeiten, weil das ja inzwischen ein wachsender Trend ist, der sich da abzeichnet. Und natürlich lässt sich daraus nochmal durchaus die Frage kristallisieren, inwieweit wir bei der Jungen- und Männerpolitikarbeit nochmal schauen sollten, inwieweit es da nicht auch nochmal wichtig ist, Möglichkeiten zu schaffen. Es gibt schon, wir unterstützen schon bereits Bundesverband beispielsweise, um auch andere Männlichkeitsbilder sozusagen zu ermöglichen, ein bisschen raus aus den Stereotypen. Es ist ja ein bisschen so, dass Mädchen inzwischen alles können dürfen, ja, und das ist bei Männern, natürlich können Männer auch alles können dürfen, aber was jetzt das Thema Stereotype angeht, sozusagen gesellschaftliche Normen, ist sozusagen das Spektrum für Männer offensichtlich sozusagen, wenn man entsprechende Befragungen macht, immer noch relativ enger als sozusagen der Möglichkeitsraum für Mädchen und für Frauen, und deswegen finde ich, ist das in der Tat ein Thema, was adressiert gehört. Wir unterstützen da schon entsprechendes, aber ich bin gerade dabei, daran zu arbeiten, dass wir auch in den nächsten Monaten dort noch einen weiteren Impuls bringen.
Ich habe jetzt keine weiteren Fragen auf meiner Liste. Okay, dann doch noch 2. Die, glaube ich, schaffen wir noch in der Zeit. Dann ist Frau Dausen noch mal dran und dann Herr Jessen.
Ja, weil wir jetzt schon 2-mal durch Fragesteller über die Shell-Unterstützung gesprochen haben, würde mich ja mal interessieren, über welche Summen reden wir hier eigentlich? Ich weiß, dass das eine privatwirtschaftliche Investition ist, aber ist da eigentlich eine Summe öffentlich? Also ganz platt gefragt, was kostet denn diese Shell-Studie alle 5 Jahre?
Ich weiß es nicht, da müssen Sie sich an das Unternehmen wenden. Aber lassen Sie mich vielleicht in diesem Zusammenhang doch nochmal etwas sagen. Also es steht jedem frei, herzugehen, diesen Fragebogen zu nehmen und seine eigene Studie zu machen. Überhaupt kein Problem damit. Aber das ist die Shell-Jugendstudie und sie existiert seit 1953. Sie wurde 1953 aufgelegt in einer Situation, man muss es ganz offen sagen, wo kein Mensch sich sozusagen mit Fragen beschäftigt hat, die uns heute beschäftigen. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr begrüßenswert, dass unabhängig von gesellschaftlichen Diskursen sozusagen auch Shell sagt, wir halten an dieser Tradition, ja auch an diesem Markenzeichen der Shell-Jugendstudie, die wirklich für viele Menschen ein Begriff ist, fest und ermöglichen dadurch gerade auch, und das ist ja das Unübliche, diese langfristige Berichterstattung. Eine neue Studie auflegen kann jeder. Und er kann sie in 3 Jahren wiederholen und in 6 Jahren wiederholen und in 10 Jahren ist meistens Schluss. Aber dass wir hier sozusagen wirklich etwas haben, was mittlerweile über 70 Jahre alt ist, das ist einfach nicht nur in Deutschland, das ist weltweit einmalig.
Und darf ich nur ganz kurz ergänzen, damals diese Studie 1953, die war schon politisch interessant, weil damals ging es um die Frage, kann man mit einer Jugend, die im Dritten Reich aufgewachsen ist, eine Demokratie aufbauen? Und fast alle Fragen gehen in diese Richtung. Ist die Fahne mehr als der Tod? Was meint ihr denn dazu? Was sagt ihr zu gemischtgeschlechtlichen, zu gemischt religiösen Ehen und so weiter? Also
damit ist übrigens evangelisch und katholisch gemeint.
Genau.
Die Leute, die das jetzt hier nochmal einordnen.
Das heißt, das ist wirklich eine schöne Tradition mit interessanten politischen Inhalten, die diese Jugendstudie ausmacht. Und bitte wirklich unbedingt in diese alten Studien reinschauen. Die sagen ganz viel über die Bundesrepublik aus in den 50er und 60er Jahren.
Das Wichtige ist ja, dass sie eben auch staatlich unabhängig ist. Ja.
Und was wir auch als ForscherInnen-Team nochmal sagen dürfen, wir erleben selten, auch in anderen Kontexten diese Form von Unabhängigkeit forschen zu dürfen. Es ist uns komplett freigestellt, mit welchen inhaltlichen Themen wir uns befassen, ob das in den offenen Gesprächen ist, ob das im standardisierten Fragebogen ist. Es ist in unserer Verantwortung. Die Menschen, die diese Studie schreiben, verantworten sie zu 100%. Und da gibt es keinen Diskurs mit Shell über diese Inhalte, sondern das machen wir. Und dann ist auch Shell mit Fragen zum Klimaschutz konfrontiert, weil wir sie mit aufnehmen. Und das ist unsere redaktionelle Verantwortung. Punkt.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann ist Herr Jessen dran.
Ja, ich möchte doch noch mal auf ein paar Einzeldaten zu sprechen kommen, die mich persönlich, ich finde, als Alarmsignal dann auch erschüttern, wenn auf die Frage, der Staat kümmert sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche, in bestimmten befragten Gruppen 46% Zustimmung zu dieser These vorliegen oder eine starke Hand müsste mal wieder Ordnung in unseren Staat bringen, 44% Zustimmung. Das heißt, in diesen Befragungssegmenten ist fast die Hälfte der Befragten positioniert sich in autoritären und im Grunde eben nicht sozial integrativen, sondern in desorganisierenden und ablehnenden Vorstellungen von Staat und Gesellschaft. Woran liegt das? Und wer hat da was gegen zu tun?
Und mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, eine Person antwortet darauf. Herr Jessen, wollen Sie adressieren?
Nein.
Wer fühlt sich an?
Die Autorinnen kennen ihre Qualifikation.
Dann versuche ich das mal ganz kurz, weil das ist wirklich eine Frage, die würde eine längere Antwort bedürfen. Aber Sie finden auch eine längere Antwort hier drin. Also auf was Sie abheben, sind Fragen, mit denen wir verschiedene Formen populistischer Einstellungen oder Affinitäten abfragen. Die sind nicht alle deckungsgleich. Nicht die einen, die sozusagen das eine befürworten, sagen auch das andere. Sie zeigen, ich versuche es mal ganz kurz zu machen, dass es für verschiedene Formen des Populismus relativ hohe Empfänglichkeiten gibt, die sich aber eben nicht unbedingt umsetzen, und das ist uns ganz wichtig zu betonen, man muss sagen, bislang nicht umsetzen, in mehrheitlich ausgedrückte Systemkritik, die sich auch nicht eins zu eins umsetzen lassen in politische Positionierung. Also es gibt dieses Potenzial, da stimme ich Ihnen zu, das ist bedenklich. Aber was eben auch eine wichtige Message dieser Studie ist, die soll nichts beschönigen. Die soll diese Antworten, die Sie zitiert haben, keinesfalls trivialisieren. Ist, dass wir in einer Situation sind, in der sozusagen ein gewisses Grundvertrauen in die Demokratie und die staatlichen Institutionen noch hält, obwohl das, was Sie gerade ansprechen, sozusagen als Welle schon gegen die Mauer schlägt.
Und mit Blick auf die Zeit, Herr Jessen, ist jetzt leider keine Nachfrage mehr drin, weil wir eigentlich schon über die Zeit sind. Vielen Dank für Ihr aller Kommen. Vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort standen. Wollen Sie noch ergänzen, Frau Paus? Nee. Okay, alles klar. Dann vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Danke.